Wenn du heute zu Gast bist oder vielleicht erst dazustößt, wir lesen seit einigen Wochen mit 16 Gemeinden aus ganz Berlin durch die beiden Korintherbriefe im Neuen Testament. Jeden Tag so ein kleines Stückchen Heilige Schrift. Und in der letzten Woche haben wir den ersten Korintherbrief beendet und sind in den zweiten Korintherbrief gestartet. Wenn du also noch Lust hast einzusteigen, dann kannst du einfach die Texte lesen, den zweiten Korinther die nächsten Wochen mit uns lesen und dich da inspirieren lassen. Der Titel unseres Bibelprojektes heißt ja Fokus. Mutig leben für das, was zählt. Im ersten Korintherbrief hat Paulus diesen jungen Christen in dieser Hafenstadt Korinth ganz viel erklärt über das, was es eigentlich für Auswirkungen hat, wenn man mit Jesus Christus verbunden lebt. Was das für die Gemeinde heißt und was Gott zu bestimmten Themen denkt. Und hat es dann herausgefordert und Mut gemacht zu sagen, ey, lebt das. Leb mutig für das, was für Gott zählt. Im zweiten Korintherbrief haben wir eine ganz andere Situation. Hier erleben wir einen Paulus, der immer mal wieder herausgefordert war, für sich zu klären, nicht aufzuhören, nicht alles hinzuschmeißen, sondern weiter dran zu bleiben und weiter für das zu leben, was zählt und was für ihn wichtig ist und was vor allen Dingen Gott von ihm möchte. Denn Paulus Leben, Paulus Dienst, das war nicht nur eine Herausforderung, es war manchmal auch eine Überforderung, obwohl er eigentlich ganz gerne tat, was er tat. Aber das kennt man ja manchmal von den Jobs, in denen wir so sind. Paulus wird zum Beispiel in Frage gestellt. Gemeindeglieder in Korinth stellen sein Apostelamt in Frage, seinen Einfluss, den er in der Gemeinde hat und auch ihn als Person. Und Paulus muss sich in diesem Brief immer mal wieder wehren gegen die Anschuldigungen und Anklagen, die ihn so erreicht haben, was ihm alles da so angedichtet wird. Und der macht das auf eine ganz persönliche Art. Das ist vielleicht der persönlichste Brief von Paulus, weil er ganz viel Einblicke in sein Inneres gibt, in die Kämpfe, die er führt, in das Leiden. Und er ist sehr authentisch einfach, würden wir heute so sagen. Wenn du durch eine Zeit gehst, wo du gerade viele Widerstände zu überwinden hast, Leid dein Leben prägt, innerlich oder äußerlich, dann wirst du diesen Brief als ganz hilfreich, als ganz kostbar empfinden, weil du dich verstanden fühlen wirst und vieles von Paulus' Gedanken du dir selber zu eigen machen kannst. Aber auch wenn es dir gerade ganz großartig geht und eine super Phase in deinem Leben hast, kannst du einiges für dich mitnehmen. Jemand hat mal gesagt, man kann das Leben auf folgende drei Arten beschreiben. Entweder kommst du gerade aus einer Krise, zweitens gehst in eine Krise oder drittens bist gerade mitten in einer Krise. Von daher, was auch immer, es wird was kommen und vielleicht hilft dir das, von Paulus zu lernen, um was es um heute Morgen geht. Das Thema ist vorgegeben, der Text ist vorgegeben, es heißt getröstet und ich lese euch mal die Eröffnungspassage aus dem ersten Kapitel vor. 2. Korinther 1, Verse 3 bis 11. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Genauso wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Wir wollen euch über die Not nicht in Unkenntnis lassen, Brüder und Schwestern, die in der Provinz Asien über uns kam und uns über alles Maß bedrückte. Unsere Kraft war so sehr erschöpft, dass wir am Leben verzweifelten. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. All das geschah, damit wir nicht auf uns selber vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Soweit Paulus. Ich möchte mit euch reden über erstens Paulus am Ende seiner Kraft, zweitens den Vater aller Erbarmungen und Gott allen Trostes und drittens den Trost, den wir anderen weitergeben dürfen. Paulus wird noch mehr über seine Schwierigkeiten sprechen und über die innere Lage, in der er sich befindet, aber schon in den ersten Versen merkt man ja, dass das eine ganz schöne Menge ist, was ihm in den Knochen steckt. Lest ihr nochmal Vers 8 vor. Wir wollen euch über die Not nicht in Unkenntnis lassen, Brüder und Schwestern, die in der Provinz Asien über uns kamen und uns über alle Maße bedrückte. Unsere Kraft war so sehr erschöpft, dass wir am Leben verzweifelten. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen. Paulus, dieser nimmermüde Apostel, dieser Gemeindegründer, dieses intellektuelle Brain, dieses große Glaubensvorbild, das verzweifelt am Leben. Oben in Griechenland, in der Provinz Asien. Er war über sein Vermögen erschöpft, am Ende seines Lateins. Er, der immer eine ganz hohe Selbstwirksamkeit hatte, der sich als selbstwirksam erlebte, erlebt, wie ihm alles aus der Hand genommen wird, dass er keine Lösung mehr findet und er denkt, das war's jetzt. In Versen 3 und 4 spricht er zweimal von einer Bedrängnis, die er erlebt hat. Zweimal von den Leiden um Christi willen, also weil er ein Jesus-Nachfolger war, er in Schwierigkeiten kam. Und dann ist ja immer noch diese Gesamtsituation des Briefes, die ja wirklich ein bisschen speziell ist. Er hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Die Leute sind durch ihn zum Glauben gekommen. Sie haben von ihm profitiert. Er hat in sie investiert. Und jetzt gibt es da ein paar Leute, die stellen ihn in Frage, finden irgendwie sein Verhalten doof, meckern ständig rum. Und er sieht sich in die Lage versetzt, sich erklären zu müssen, Dinge richtig zu stellen. Irgendwie eine blöde Situation. Falls du manchmal mit der Gemeinde haderst oder Menschen, die dich hier verletzen oder dir schaden, Paulus kennt das. Paulus weiß, wie sich das anfühlt. Und es fühlt sich nicht toll und es fühlt sich nicht stark an. Und genau das wird Paulus auch schreiben, dass er sich nicht stark fühlt, sondern schwach. Und witzigerweise rühmt er sich dann dieser Schwachheit, das haben wir uns, glaube ich, im Februar angeschaut, weil er weiß, wenn ich schwach bin, dann ist es die Möglichkeit, dass Gottes Kraft ganz besonders in mir wirksam werden kann, dass Gottes Kraft ganz besonders mich benutzen kann, weil es mich weniger um mich und meine Wirksamkeit geht, sondern weil Gott in mir dann ganz besonders scheinen kann. Lass da mal kurz anhalten, lass mal einmal kurz sacken. Manchmal hilft es zu wissen und entlastet auch, dass die großen Gottesmenschen der Bibel genauso mit Bedrängnis und Schwierigkeiten und Überforderung oder auch Leid zu tun hatten, wie wir das auch manchmal haben. Ich liebe die Bibel auch dafür, dass sie so ehrlich ist. Für mich ist es auch ein totaler Hinweis auf ihre Echtheit und Glaubwürdigkeit. Wäre sie von Menschen geschrieben worden, die eine Religion hätten erfinden wollen, hätte sie garantiert nicht all die Schwächen und Schwierigkeiten und Not und Probleme und Krisen der Glaubensvorbilder aufgezählt, die sie reihenweise ja schlecht aussehen lassen. Hätte man das alles weggelassen, um die Sache groß zu machen. Aber für die Schreiber der Bibel ist das gar kein Widerspruch. Denn wir feiern im Evangelium, wir feiern einen Gott, der nicht nur cleane und saubere Gottesmenschen irgendwie annimmt, wenn sie dann halbwegs vernünftig laufen, sondern wir feiern ja gerade einen Gott, der sündige Menschen sich annimmt, sie liebt, sie reinigt von ihrer Schuld, ihnen die Treue hält, gerade in den schweren Zeiten, sie verändert Stück um Stück und sie trotzdem zu seiner Ehre benutzt. Und wenn Paulus so ehrlich sagen kann, ich bin gerade überfordert, ich war am Ende meines Lateins, ich wusste auch nicht weiter, ich war einfach durch. Ey, vielleicht darfst du das auch eingestehen, wenn du nicht weiter weißt, wenn du an Grenzen bist. Du denkst, Gott, was soll denn jetzt werden? Ich weiß nicht weiter. Zweitens, Paulus beginnt seinen Brief nicht mit den Schwierigkeiten, und nicht mit den Grenzerfahrungen, er beginnt ihn so. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis. Ich finde es so mega cool, diese Anfragen, dass er Gott als den Vater aller Erbarmungen und Gott allen Trostes feiert. Vielleicht kannst du dich mal kurz zu deinem Nachbarn wenden, wenn du das möglich ist, und dir mal sagen, ey, denk daran, du folgst einem Gott voller Erbarmen und einem Gott voller Trost. Wenn du möchtest, kannst du dich einmal jemandem zuwenden und sagen, ey, denk daran, das ist für dich. Du folgst einem Gott, der sich erbarmt und einem Gott, der dich tröstet. Das griechische Wort für Erbauung, das ist ein Handlungsbegriff, für Erbarmung ist ein Handlungsbegriff und meint wörtlich sich zur Hilfe neigen. Das heißt zur Hilfe kommen, sich bewegen. Es heißt eingreifen. Dass Paulus Gott so beschreiben konnte, das war für die griechisch denkenden Menschen damals irgendwie ein Riesengegensatz zu dem, wie sie über Gott dachten. Die Griechen dachten, Gott ist das Höchste. Gott ist das Ruhende, Gott ist das unbewegte Sein. Und jetzt kommt der Paulus und sagt dir, nein, Gott ist viel mehr als das alles. Gott ist ein Vater. Gott ist persönlich. Gott ist dir nahe, er ist eine Beziehungsmöglichkeit für dich, mit dem du in Beziehung treten kannst. Und er möchte sich über dich erbarmen. Er möchte dir zur Seite stehen, er möchte eingreifen. Und der nennt ihn Gott allen Trostes. Der Wortstamm ist genau der gleiche, wie der Begriff, der über den Heiligen Geist ausgesagt ist. Und ihr wisst, der Heilige Geist wird der Parakletos genannt, der Tröster, der Beistand, der an die Seite kommende. Paulus steigt also in seinen Brief nicht ein und hat irgendeine theologische Anhandlung, irgendein theologisches Thema, sei es Soteriologie, wie werde ich Christ oder die zwei Naturenlehre Jesu oder die Dreieinigkeit oder was auch immer, sondern er steigt ein über das, was er ganz persönlich von seinem Gott erfahren hat, nämlich ich bin dem Gott begegnet, der sich meiner erbarmt hat, der sich zu mir heruntergeneigt hat, der eingegriffen hat in meine notvolle Situation, und ich bin dem Gott allen Trostes begegnet, der Tröster, der an meine Seite kam und meine aufgescheuchte Seele mit seinem Trost gefüllt hat, in mir Dinge zur Ruhe gebracht hat, den Sturm in mir gestillt hat, diesen tröstenden Gott, Gott allen Trostes, dem bin ich begegnet, dem folge ich. Deswegen, ey, dem Vater Christi, dem Gott allen Erbarmens und Gott allen Trostes. In Vers 10 sagt er, er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet. Und wird uns auch weiterhin retten. Wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er das auch uns in Zukunft retten wird. Uns ist allen klar, dass Kinder Trost brauchen, wenn sie hingefallen sind, dass man sie dann tröstet. Uns ist auch klar, dass Menschen Trost brauchen, die Menschen verloren haben, und es wäre gut, wenn sie getröstet werden. Wenn Menschen traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, sind wir uns auch alle einig, die sollten getröstet werden. Aber wie ist das mit dir und mit mir, Menschen aus dem ganz normalen Leben, mit ihrem ganz normalen Alltag? Brauchen wir Trost? Brauchst du Trost? Brauch ich Trost? Hier steht ein gestandener Mann mitten im Leben, der seine Berufung lebt, der gottesfürchtig lebt, der mit Gott unterwegs ist, der in der Spur läuft, die Gott für ihn gesetzt hat. Und er schreibt, wie trostbedürftig er war. Dass er von Gott getröstet werden musste, dass er die liebevolle Zuwendung seines himmlischen Vaters brauchte, dass er die Aufmerksamkeit Gottes brauchte für die Dinge, in denen er wund war, in denen er verletzt war, mit den Momenten, wo er nicht klarkam, wo er am Ende seiner Selbstwirksamkeit war. Er brauchte Gott, er brauchte das Erbarmen Gottes und er brauchte den Trost Gottes. Und deswegen, ich möchte es dir einfach sagen, erlaube dir, Gott zu sagen, wie trostbedürftig du bist. Erlaube Gott zu sagen, dass du mit dem Leben nicht klarkriegst, dass da Erfahrungen sind, die geschmerzt haben, Themen, die schwierig waren, wo du merkst, Gott, wenn du da nicht mit deinem Trost, mit deiner Liebe, mit deiner Güte hineinkommst, dann bleibe ich wund, dann bleibe ich verletzt, dann blutet es weiter. Gottes Wesen ist zu trösten. Gottes Wesen ist sich zu erbarmen. Du darfst diesen Tröster Gott, diesen Erbarmer Gott einladen und sagen, Gott, erbarm dich meiner. Wende dich mir zu. Ich brauche deinen Trost. Vers 7 sagt Paulus, wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Sonst realistische Beschreibung über das Leben. Ja, im Leben werdet ihr leiden. Aber denkt daran, ihr folgt auch einem Gott, der, egal wie groß das Leid ist, mindestens genauso in der Lage ist, euch zu trösten. Ich möchte auf den Vers 9 eingehen, denn er hat es ganz schön in sich. Paulus schreibt da, dass alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Paulus sagt, all die Schwierigkeiten, all das geschah, dass wir an das Ende unserer Kräfte gekommen sind, dass wir so über unser Vermögen gingen, dass wir selber keine Lösung hatten, das war irgendwie Gottes Weg für uns. Er wollte, dass wir dann das Ende von uns selbst kommen, nicht mehr uns selber vertrauen, sondern Gott wollte uns in eine Situation hineinführen, wo wir am Ende des Tages wirklich nur noch ihm vertrauten. Wenn Paulus das so beschreibt, dann klingt das in unseren Ohren nicht gerade cool. Es klingt auch ein bisschen zum Fürchten und es klingt auch ein bisschen nach, bitte nicht Gott. Weil das mögen wir überhaupt nicht, wenn wir uns nicht mehr die Sachen selber in der Hand haben, wenn wir uns nicht mehr selber kümmern können, uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen können. Aber ich glaube, dass Paulus nicht nur die Sache hier für sich selber interpretiert und im Rückblick das so für sich beschreibt, sondern ich glaube tatsächlich, dass das eine Erfahrung ist, die jeder langjährige Jesus-Nachfolger irgendwann mal machen wird. Zeiten, in denen der sonstige Segensfluss, die Leichtigkeit der Nachfolge, die Freude am Gebet, dass das irgendwie auf einmal kompliziert wird, schwierig wird, unterbrochen wird, Gott Dinge zulässt oder sich kulminieren, Dinge wachsen, wir in Situationen reinlaufen, wo die Muster unseres Lebens oder unsere bisherigen Lösungsstrategien alle nicht mehr erfolgreich sind. Und wir handeln, wie wir immer handeln, wir beten, wie wir immer beten, wir machen, was wir immer machen, aber Gott lässt zu, dass es irgendwie nicht mehr so funktioniert. Und das, was am Ende übrig bleibt, für uns selber eigentlich nur noch Jesus Christus selber ist. Dass wir nichts anderes mehr haben als ihn selbst und all unsere Hoffnung, all unser Tun, all unser Sein auf ihn zu schmeißen und sagen, Gott, wenn du nicht handelst, dann weiß ich auch nicht weiter. Gott, wenn du nicht was machst, dann bin ich am Ende. Wenn du das gerade denkst, das könnte ja ich sein, dann will ich dir sagen, ey, möglicherweise hast du es mit Gott zu tun. Es könnte sein, dass du es eigentlich mit Gott zu tun hast in deinem Leben an dieser Stelle. Gott, der dir zeigen will, dass dein Leben am Ende des Tages wirklich in seiner Hand liegt. Dass er die Essenz aller Dinge ist. Dass alles in deinem Leben von ihm abhängt. Deine Psyche, dein Körper, deine Seele, alles. Dass du ohne ihn nicht kannst. Dass du ihn wirklich brauchst und dass in dieser Zeit dein einziger Trost, dein einziger Halt, deine große Hoffnung sein möchte und dass er dich da wirklich trägt. Wenn alles andere genommen ist, nur noch er, dass er dich tragen will und dir zeigen möchte, dass er genug ist und dass er dich hält. Wenn du in so einer Situation bist, dann möchte ich dir ein Gebet mitgeben, dass du beten kannst. Es ist das sogenannte Jesus-Gebet und es geht so. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Ganz kurz. Es hat eine Anrufung. Jesus Christus, ich meine dich, du Sohn des lebendigen Gottes. Und dann kommt eine ganz einfache Fürbitte. Erbarme dich meiner. Neige dich mir zu. Wende dich mir zu und hab Erbarmen mit mir. Dieses Gebet kannst du innerlich eigentlich die ganze Zeit beten. Du kannst es beten, während du einschläfst. Du kannst es beten, wenn du aufstehst. Du kannst es beten, während des Frühstücks, während du arbeitest. Das ist ein ganz einfaches Gebet. Du rufst Gott an und du bittest um sein Erbarmen. Und es hilft dir, die Minuten, die Stunden, die Tage durchzustehen in seiner Hand, in dem Wissen, dass er das Einzige ist, was noch da ist, den du brauchst, auf dessen Hilfe du angewiesen bist, wenn du am Ende deiner selbst bist. Paulus machte diese Erfahrung, dass er getragen wurde, dass er in dieser herausfordernden Zeit wirklich gehalten wurde und von Gott getröstet worden ist. Er schreibt in 2. Korinther 4, ein paar Kapitel später aus seinem Leben, wir haben aber diesen Schatz, das Evangelium mit allem, was dazugehört, in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Seht ihr, Paulus verneint nicht die Realität, in der er steht, aber er weiß, da ist die Kraft Gottes, die etwas dagegen zu setzen hat. Und dieser Hoffnung, diesem Trost kann ich bestehen. Für Paulus ist die Kraft Gottes, aber auch das Erbarmen Gottes, das Getröstetwerden von Gottes, etwas ganz Reales. Nichts Abstraktes, nichts Theoretisches, nichts, was Gott tun könnte, sondern er hat es erlebt. Es trägt ihn und es führt ihn durch. Und drittens, ein letzter Punkt. Ich lese nochmal, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir auch die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus unterstreicht noch einmal, dass der Trost Gottes real ist. Er sagt, dass er von Gott getröstet worden ist. Es hat sich etwas beruhigt, es ist etwas gestillt worden in ihm. Und er sagt, diese Gotteserfahrung, dieses von Gott gehalten, getragen, getröstet werden, das kann ich jetzt anderen Menschen anbieten, die in ähnlichen Situationen stecken, wie ich gesteckt habe. Auf natürlicher Ebene kennen wir das alle und das ist total normal. Du weißt, du kannst besser jemanden trösten, der unter großem Prüfungsstress steht, wenn du selber mal im großen Prüfungsstress gestanden hast. Du kannst besser jemanden trösten, dessen Kindern es nicht gut geht, wenn du selber Kinder hattest, die dir großen Kummer gemacht haben. Du kannst besser jemandem helfen, der verlassen wurde, wenn du selber mal verlassen worden bist und da etwas erfahren hast, was du dem anderen mitgeben kannst. Und genauso gilt es auch für das geistliche Leben in der Krise. Wenn jemand mit dem Leben am Ringen ist, wenn Gott ihn gerade am Formen ist, wenn er durch schmerzhafte Prozesse durch muss, wenn er am Ende seiner Kraft war in bestimmten Bereichen des Lebens und du das alles nachempfinden kannst und Gott darin begegnet bist, dann hast du etwas, was du ihm in seiner Not jetzt anbieten kannst, weil der Trost, den du erfahren hast, real war und ihm den jetzt zusprechen, ihm anbieten kannst, weißt, wovon der redet und ihm so zum Segen wirst. Und das finde ich so stark, so sagt Paulus den Korinthern, ey, wir kommen zu euch mit Trost, wir schreiben euch mit Erbarmen, wir kommen als Menschen, die etwas erlebt haben mit dem lebendigen Gott, wir kommen als Menschen, die den Trost und das Erbarmen Gottes an sich selber gespürt haben und ihn nur noch an euch weitergeben wollen. Paulus schreibt den Brief nicht, ich weiß alles besser, also schreibe ich euch mal. Ich weiß Dinge, die ihr nicht wisst, also schreibe ich euch mal. Sondern er sagt, ey, wir kennen die Bedrängnis, in der ihr steckt. Wir kennen das Leid, in dem ihr steckt. Wir kennen die Not, in der ihr steckt. Ey, und wir haben sie auch erfahren. Aber wir haben den Gott des Trostes und des Erbarmens erlebt. Und den bieten wir an. Mit seinem Trost kommen wir. Eine Sache, die mich in der Lukas-Gemeinde so tröstet und was ich auch so stark finde, dass ich weiß, es sind so viele Menschen, die durch alle möglichen größeren und kleineren existenziellen Fragen und Themen gegangen sind. Hier gibt es Menschen, die mit schwerer Krankheit zu tun hatten, mit großen finanziellen Themen, wo die Kinder echt riesen Kummer gemacht haben, wo die Eltern ein ganz großes Thema waren. Leute mit psychischen Krankheiten, Leute mit Partnerschaftsthemen. Aber die das alles nicht nur erlebt haben, sondern die mit Gott da durchgegangen sind. Die eine Form der Gottesnähe, des Gottestrostes erlebt haben, der ein riesiger Schatz in ihrem Leben ist. Die vielleicht durch Tal des Todes durchgegangen mussten, die in großen Zweifeln und Klage Gott gegenüber waren, aber wo Glaube Gott Glaube bewahrt hat und wo sie etwas anzubieten haben, die immer noch hier sind, die immer noch ihrem Herrn singen. Und denen ich zuschaue, deren Lebensgeschichte und weiß und denke, wow, was hat Gott die da durchgeführt? Und es tröstet mein eigenes Leben und ich weiß, da ist was Reales drin, was meinem Leben vielleicht auch einmal zugute kommt. Vielleicht kannst du auch mal für dich selber überlegen, wo warst du denn in großer Bedrängnis? Wo warst du bisher in Not oder wo waren Themen deines Lebens, mit denen du richtig gerungen hast, durch die du durch musstest und wo du aber auch gleichzeitig etwas von der Nähe Gottes erfahren hast, von dem Wirken Gottes an dir und deiner Seele? wo Gott Umstände dann doch zum Guten gewendet hat, wo du erzählen könntest, ey, hier ist mir Gott wirklich als der erbarmende und tröstende Gott begegnet. Und weißt du, dass diese Geschichte nicht nur eine Geschichte von einem Tiefpunkt deines Lebens ist, sondern dass es auch eine Geschichte ist, die du anderen erzählen kannst, um sie zu trösten, wenn sie durch Ähnliches müssen. Deine Geschichte darf zum Segen für andere werden. Nicht nur die Höhepunkte deines Lebens, nicht nur da, wo alles nach Segen und Licht und Schein aussieht und du sagen kannst, schau mal, was Gott alles machen kann, sondern gerade, wo du merkst, ey, ich war so am Boden und wenn Gott nicht gewesen wäre, mit dieser Geschichte kannst du jemanden so segnen, so trösten, wenn du dann für ihn betest. Du hast was anzubieten. Und vielleicht könnt ihr das in euren Hauskreisen, in euren Kleingruppen, in euren Freundschaften mal erzählen, wie dieser Trost Gottes für dich aussah. Und was du da weiterzugeben hast. Ich bin schon am Ende meiner Predigt, weil das die Gedanken von Paulus sind. Ich möchte nochmal darauf hinauf, dass wir nicht nur irgendwelche guten Gedanken glauben, nicht nur irgendwelcher Weltanschauung glauben, nicht nur irgendwie guten Werten folgen, um die wir unser Leben bauen, dass wir einem Vater folgen und einem Sohn des lebendigen Gottes. Und der von sich selber sagt, dass er ein Tröster und ein Erbarmer ist. Und dass das, was dich und mich am meisten tröstet, seine Gegenwart, sein Zuspruch, er selber ist. Und deswegen wollen wir in der restlichen Zeit des Gottesdienstes, in den Liedern, die wir singen, in den Gebeten, die wir sprechen, in dem, was wir ihm hinhalten, bitten, dass er selber an uns handelt, dass er selber an uns wirkt. Dass er die von euch, deren Gotteskindschaft bestätigt werden muss, dass er das in unserem Geist tut. Dass er denen, die die Perspektive fehlt, dass er denen Perspektive gibt, die göttliche. Dass sie gehen, die heil werden wollen an Geist, Seele und Leib, dass er sie das heilsame Wirken Gottes an sich erfahren. Dass die, die mit schmerzhaften Beziehungsthemen kommen, etwas von dem Trost Gottes heute Morgen in dieser Zeit erleben. Ich möchte dich Mut machen, so wie Paulus ganz ehrlich vor Gott war, auch ehrlich vor Gott zu sein. Ich möchte dich auch ermutigen, dich jetzt nicht emotional in das alles reinzuhängen, was nicht ist, sondern die Emotion, deine Kraft dazu verwenden, zu sagen, Gott, du weißt ja, was ist und ich halte mich dir hin. Hier bin ich. Und deine emotionale oder deine Kraft, die du hast, hineinsteckst in deine Sehnsucht, Gott, dich hinzuhalten und jetzt nicht zu versinken in die Emotionen deiner schwierigen Situation, wenn sie denn da ist. Ich möchte jetzt beten und dann einfach bitten, dass Gott kommt, diesen Raum erfüllt und tröstet und sich erbarmt, wo er eingeladen ist und wo er wirken darf. Ach Vater im Himmel, das ist so ein gutes Evangelium, dass du nicht nur das Höchste bist, der Höchste Sein, der Souverän, der Kyrios, der über allem steht, aus einem Paulus aus tiefster Überzeugung seiner Gemeinde sagen kann, du bist auch ein Vater alles Erbarmens und du bist ein Gott allen Trostes. Und ich danke dir, dass über die Generationen der letzten beiden Jahrtausende, dass jede Generation erfahren hat, dass egal welche Umstände da waren, dein Trost genauso real da war. Und Jesus, auch an diesem Morgen laden wir dich ein zu sagen, Gott, bitte tröste, bitte erbarme dich. Du kennst die Lebenssituation viel besser, in diesem Raum zusammen sind. Du kennst die Herzensthemen viel besser als jeder andere. Du bist eben der Vater und weißt um seine Kinder. Und ich möchte dich bitten, dass etwas von dem Trost und der Güte Gottes etwas auf uns fällt, was wir mitnehmen können, wo wir uns gesehen wissen, wo wir uns geliebt wissen, wo wir wissen, Gott ist mit mir. Ich möchte dich bitten, dass wir uns fallen lassen dürfen in deine Gegenwart, fallen lassen dürfen und einfach vor dir sein dürfen. Danke für die tollen Texte, die wir gleich singen, für Menschen, die ihre Gotteserfahrung reflektiert und zu Wort gebracht haben. Und Gott, wenn du mit ihnen warst, dann wirst du auch mit uns sein. So wie du mit Paulus warst, wirst du auch mit uns sein. So wie du in der Vergangenheit der treue und ewige Gott gewesen bist, so wirst du auch in der Gegenwart und Zukunft der ewige und treue und gute Tröster und Beistand sein. Wirke du, Heiliger Geist, jetzt. Amen.